Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi, Tobi.
Hi, Rüdiger.
Du, meine Illusion, dass wir auch so ein bisschen 3D-Druck-Podcast sind, die sind letzte Woche total zerrissen worden, sag ich mal, ja.
Ja, also du erzählst halt immer mal gerne, was du machst, aber 3D-Druck-Podcast sind wir nicht.
Nee, sind wir nicht, werden wir auch nicht, weil ich hab einen Hörer getroffen, was mich total freut, ja, weil ich erzähl was und sagte, hey, kenne ich schon die Story, habe ich einen Podcast gehört. Ich so, ah, cool, ein Podcast-Hörer, sehr schön. Und dann sagt er so, ja, er ist total an den 3D-Druck-Inhalt interessiert und so weiter, weil das hat er auch alles durchgemacht. Weil, ja, hast du auch einen 3D-Drucker? Sagt er, nee, 8.
Was?
Ja, 8.
Ach, du hast 8 Farben und er hat 8 Drucker.
Genau. Und da habe ich erstmal gemerkt, was für ein kleines Licht ich bin in dieser 3D-Druckwelt.
Bist du nicht.
Der hat wirklich abgefahren, verschiedene Arten von Drucker und hier customized und druckt alle möglichen Materialien. Also, er wird wissen, wer gemeint ist, wenn er das hört und hat mir auch ein paar Tipps gegeben.
Sehr cool. Ja.
Bin ein kleines Licht, was 3D-Druck betrifft.
Darf ich kurz fragen, was heißt verschiedene Materialien? Auch so, also alles Kunststoff oder auch, ich glaube, es gibt so Metalldrucker auch, oder? Die so
ja, weiche so Gummizeugs und so weiter, also auch okay. So ganz harte Materialien, also keine Ahnung. Also es ist wirklich...
Sehr spannend. Vielleicht laden wir den mal ein und ratschen mal drüber, weil ja, du hast mit Sicherheit auch viele Fragen und ja? Ich lache dann einfach ein bisschen im Hintergrund.
Ja, das ist eine gute Idee, können wir machen. Und also wir nehmen den Podcast heute auf Samstag, ja. Ich bin gerade mitten auf einer Grillparty und habe das jetzt unterbrochen dafür, weil du die ganze Zeit unterwegs bist. Du bist ja, nur unterwegs.
Das stimmt. Ich war jetzt fast eine Woche in der Schweiz. Ich war gestern in Wien und Bratislava.
Wien ist aber Österreich, ne?
Ja. Also erst Ecke Basel die erste Woche, dann ging es nach Wien und Bratislava. Termine besprochen für Mai, da gibt es eine Riesenkonferenz, wo ich bin, da haben wir uns getroffen. Und dann habe ich spontan, das mache ich sehr gerne, wenn ich unterwegs bin, gucke ich, also wenn ich Zeit habe, damit ich nicht zum Vollalkoholiker werde, weil ich abends im Hotel immer an der Bar sitze, mache ich eh nicht, aber ich sitze halt im Hotel rum und dann gucke ich manchmal, was gerade los ist in der Stadt. Also ob es ein Konzert gibt oder ein Fußballspiel oder sonst irgendwas. Und dann gehe ich halt, oder würde ich auch zu, keine Ahnung, Rapid Wien gegen St. Pölten würde ich dann gehen oder so, aber boah, es war nicht.
Du musst gestern doch echt leidensfähig sein, wenn du sowas anschaust.
Ja, man kriegt ja als alleiniger Kerl, kriegst du ja typischerweise auch manchmal so eine Karte. Also es ist ja nicht so, dass du 5 zusammenhängende Plätze brauchst. Ich war gestern bei Ricky Gervais.
Ach, geil.
Und es war einfach nur super witzig. Mortality, die Show schaue ich mir auch in Zürich noch an mit meinem Bruder, den habe ich da eingeladen. Und den Typen mag ich sehr gern. Und die neue Show ist, ja, ist okay, ist gut.
Ich bin erst neu dazugekommen und kann jetzt quasi die ganzen alten Sachen von dem nachholen. Ich kannte den bis vor einem halben Jahr gar nicht und ist echt mega witzig, muss ich zugeben.
Ja, du sollst nicht immer in deinem Keller neben dem Drucker sitzen.
Ja, ich gebe mir Mühe. Ja. Wir haben sau viele Themen heute. Du hast gesagt, auf deiner Geschäftsreise hast du ein paar Sachen erlebt.
Das stimmt. Also ich habe tatsächlich sogar 4 kurze Themen. Ich mache es auch kurz, weil ich weiß, du hast auch noch was Wichtiges zu erzählen. Traffic-App. Traffic mit Traffic. V und nicht mit 2 F, also TRAVIC.app. Das ist eine Webseiten-App in Anführungsstrichen. Von der Uni Freiburg, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau. Und wenn du die mal aufmachst, Rüdiger, hey, dann fällst du vom Stuhl. Du siehst eine Landkarte, je nachdem, welchen Bereich du hast, mit vielen, vielen Punkten, die sich da bewegen. Und wenn du dann reinzoomst, wirst du merken, hoppala, das ist ja der Zug, in dem ich gerade sitze. Denn so habe ich ihn gefunden. Ich war im Zug von München nach Zürich, um weiter nach Basel zu fahren. Und natürlich war der Zug wieder zu spät in Deutschland und dann auch in der Schweiz, was selten ist. Und dann wollte ich wissen, wie viel verspätet wir sind, ob ich meinen Anschluss kriege. Und die Deutsche Bahn-App hat es halt nicht angezeigt. Da stand immer noch drin, keine Ahnung, wir kommen 4 Minuten zu spät, dabei waren wir schon 25 drüber. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, was man so findet. Und dann hat irgendein Forum hat auf Traffic mit V.app gezeigt. Und da siehst du plötzlich, ich war in der Schweiz, wie gesagt, auch großgezogen, nur grüne Punkte, wirklich nur grüne Punkte und ein roter. Und das war ich in dem Zug aus Deutschland.
Vielleicht warst du schuld, Tobi. Hast du schon mal drüber nachgedacht?
Nein, war ich nicht. Ich habe das Ganze auch
würde ich auch sagen, jetzt an deiner Stelle.
Threads und Blue Sky gepostet. Da gab es so einen kleinen Battle, sag ich mal, zwischen den Eisenbahnfreaks. Und dann hat irgendeiner gesagt, ja, wenn das schon 10 Minuten zu spät kommt, dann erhöht sich das auf die 35, weil dann irgendwie die Gleise nicht da sind. Und dann hat sich die österreichische Bahn gemeldet oder einer von der österreichischen Bahn sagt, echt kein, also wir sind nicht schuld, auch wenn wir die Verspätung vergrößert haben, weil wenn das 10 Minuten zu spät aus Deutschland kommt, dann können wir nicht anders. Dann ist einfach von vorne bis hinten Ende. Also, aber nichtsdestotrotz, guck dir das mal an. Wenn du wissen willst, wo dein Zug ist, auch in Deutschland, da ist sogar der Bus und die U-Bahn und die Trambahn in München drin und in Hamburg und in jeder anderen großen Stadt.
Quasi Echtzeitüberwachung von den Zügen. Also
das ist leider nicht bei allen Sachen so. Mhm. Also bei Zügen habe ich gesehen, ist fast alles Echtzeit. Auch bei den U-Bahnen in München waren viele Echtzeit. Gehst du auf einen Bus oder eine Trambahn, steht dann auch bewusst da, dass es anhand des Fahrplans berechnet, wo sie gerade sein müsste.
Ist ja auch bei einer U-Bahn, die alle 10 Minuten fährt, auch ein bisschen egal. Ja? Also bei so einem Fernzug ist schon wichtig, dass du einen Anschluss bekommst bei einer U-Bahn. Mein Gott, also wurscht. Ja.
Genau. Und dann siehst du aber auch, wenn es immer heißt, wir haben einen langsameren Zug vor uns, welcher das ist. Dann weißt du genau, wen du von den Gleisen schubsen musst.
Ja, ich war auch die Tage in Berlin mit dem Zug. Sowohl die Hinfahrt als auch die Rückfahrt ausgefallen. Ja. Also da fängt deine Reise schon wirklich toll an. Also wirklich
das super. Ist unfassbar. Das ist unfassbar. Naja, ich habe noch was mit Reisen. Also das war jetzt das eine. Traffic.app finde ich eine super geile Webseite. Das zweite war, ich habe unter anderem auch Apps auf meinem Handy von Uber oder von Bolt. So, Bolt kennst du das, die haben diese E-Scooter, genauso wie Taxen in bestimmten Großstädten. Und natürlich habe ich diesen Apps nur erlaubt, mich zu orten, wenn ich sie nutze. Ne, gibt's ja die Einstellung im iPhone, Ortungsdienste nur, wenn ich so. Jetzt bin ich wo bin ich denn hingeflogen? Weiß ich gar nicht mehr. Nach Prag bin ich geflogen, vor 10 Tagen, keine Ahnung.
Ich lande in Prag. Wo war ich nochmal? Dubai oder Shanghai? Sowas ich weiß ich es
ja
nicht mehr.
Nein, sowas mache ich ja nicht. Ich habe ja nur Kunden in Europa. Oder in Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Ungarn und so weiter. Aber wie auch immer. Ich lande in Prag, setze auf und bin halt so, sobald wir aufgesetzt haben, mache ich den Flugmodus aus. Und in dem Moment kommt eine Meldung auf meinen Schirm. Hey, auch hier in der tschechischen Hauptstadt ist Bolt unterwegs. Buch uns doch. Und dann dachte ich mir, oh, habe ich die Einstellung falsch?
Aber würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht ungewöhnlich, wenn die App im Hintergrund läuft oder sowas? Noch nee, die war noch
aus.
Die
war zwei aus. Wochen aus schon. Also das letzte Mal geöffnet, 2 Wochen vorher. Und ich hatte noch kein Netz. Also wie gesagt, du kennst es ja, dann ist er erstmal Roaming, dann fängt er erstmal an zu suchen. Da kann der natürlich schon gesehen haben, theoretisch, da sind tschechische Mobilfunknetze, aber waren auch in keinem eingeloggt. Und wie gesagt, die App hat keine Rechte, dich zu orten. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, die Bolt-Datenschutzrichtlinien zu lesen. Und ich muss sagen, die sind tatsächlich gut zu finden. Sie sind weitgehend gut strukturiert. Das ging. Aber da steht nichts drin, dass die mich auch noch orten, wenn ich meine Ortungsdienste aus habe. Und vor allem, wenn ich die App nicht anhabe. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe mal den Datenschutzbeauftragten angeschrieben von Bolt und um Erklärung gebeten. Und die haben mir bestätigt, sie haben ein Schreiben erhalten. Ich habe auch gleich meine kompletten Daten angefordert, die sie gespeichert haben, weil ich möchte wissen, ob das nochmal der Fall ist. Und tatsächlich war es so. Vorgestern bin ich ja in Wien gelandet. Aufgesetzt, zack, hey, Bolt ist auch in Wien. Also die tracken dich, wie auch immer, entweder weil sie ein WLAN am Flughafen haben oder was auch immer, aber die App muss dich hinten abfragen und machen wir uns nichts vor, das ist auch eine Ortung, ob du willst oder nicht. Klar. Ob die jetzt sagen, wir wissen nicht, ob du da in 100 Meter links oder rechts bist, das ist eine Ortung und die habe ich ausgeschaltet. Und da soll sich diese fucking App gefälligst dran halten.
Ja klar, oder? Ja klar. Ja. Also du wartest noch auf Rückmeldung für genaue Informationen, was das betrifft?
Ja, das wird dauern. Die haben gesagt, es wird ein bisschen dauern. Meine Fragen zu beantworten ist auch okay, dürfen sie. Sie haben es bekommen, haben das bestätigt. Das ist schon mal das Erste und jetzt warten wir ab. Und irgendwann werde ich hoffentlich darüber erzählen können, entweder im Positiven oder im Negativen. Also es kommt.
Also ich sehe es genauso wie du. Also eine Ortung, ob du jetzt in der Straße bist, ist eine Ortung. Und eine Ortung, dass du jetzt in diesem Land bist, ist genauso. Also egal wie ungenau jetzt diese Ortung letzten Endes ist, es ist nicht richtig. Wenn du es ausgeschaltet hast, sollte das nicht funktionieren. Also da bleiben wir dran. Interessantes Thema. Spannend.
Ja. Spannend. Magst du jetzt oder soll ich weitermachen?
Dann setzt du nur noch auf. Ich habe noch genug Sachen hier von unserem Koalitionsvertrag. Also mach ruhig weiter.
Okay, YouTube. Wir, Family Schrödel, hat sich mit YouTube gestritten. Habe ich dir schon mal erzählt, aber ist jetzt quasi fast zu einem Ende gekommen.
Ja.
Ich wollte es mal mitnehmen.
Ich muss jetzt schon lachen, aber machen wir weiter.
Ich habe hier drei Post-its mit ganz, ganz vielen Terminen. Ich wollte nur mal sagen, wie das so ausschaut. Also der Punkt ist folgende. Meine Frau wurde gefilmt von einem YouTuber mit über 300.000 Followern, ohne dass sie es gemerkt hat, ohne dass es ihr gesagt hat. Und du kennst sie ja, ne, die war total nett. Also wirklich total nett. Also für sie war sie mega nett.
Nein, also, auf, sind zum Motorrad. Wenn ihr was stinkt, dann wird es schon sagen. So ist sie.
Das war, du warst doch richtig freundlich. Da geht's um so Motorradfuzzis, die ja mit hier durch über den Acker gepflügt sind, wo sie mit dem Hund lang, und der Acker gehört ja jemanden auch. Und das hat die einfach einen Scheißdreck interessiert. Sie hat ja einfach gefragt, ob das sein muss und ob sie es nicht lassen können. Und zwar tatsächlich, ich habe es ja gesehen auf YouTube, sehr nett. Und sie hat das gar nicht mitgekriegt. Und irgendwann sagte eine Junge aus dem Nachbardorf, sagte dann irgendwie so gefühlt, ey, du bist im Internet. Und dann haben wir mal geguckt. Dann haben wir es gesehen. Und das Fiese war auch noch, das, ja, die ist dann, ich sag mal, entstellt worden. Da sind dann so Sachen dabei, da wird dann der Kopf größer gemacht oder sonst irgendwas. Also wie es halt YouTube ist. Alles in Ordnung, aber dummerweise halt nicht gefragt. Und der Punkt war, wir haben uns dann beschwert am 7.12. bei YouTube. Da kannst du reingehen, sagen, Achtung, Datenschutz, das bin ich und ich mag das nicht, mich hat niemand gefragt und so weiter. Das war am 7.12., 5 Tage später, am 12.12. war sie gepixelt.
Also die Person war gepixelt, also man hat deine Frau nicht mehr erkannt, aber man, also das Video war noch online, ganz normal, nur die Person war nicht mehr zu erkennen.
Optisch. Genau, so ist es. So ist es. Also das Gesicht, die Person war komplett zu erkennen. Wenn du sie kennst, weißt du auch, dass sie das ist. Also das machen wir uns nichts vor, aber das Gesicht war weg. Stimme und so. Dann haben wir uns nochmal beschwert und gesagt, nee, Leute, auch Stimme und so gehört mir, ich will das nicht und das geht einfach nicht. Und dann passierte gar nichts. Und dann habe ich meinen Freund Christian Solmecke mal kurz angerufen und habe gesagt, Christian, kannst du helfen? Der hat uns dann eine ganz tolle Kollegin von ihm genannt, die sich drum kümmert. Das war dann am 29.12., also kurz vor Silvester sogar. Da haben wir gewusst, das geht jetzt ein paar Tage hin. War auch klar, logisch, das dauert. Und dann haben wir eine Rechtsschutzversicherung, hat sie dann angefragt über die Kanzlei. Die hat dann auch zugesagt, das war natürlich auch klasse. Und dann haben wir tatsächlich, das hat dann gedauert bis zum 9.1., bis alles geklärt war und dann ging's los. So, erstes Schreiben an YouTube. 21.01. ging es dann raus. Letztendlich hat ein bisschen gedauert, wie gesagt. Und am 28., 7 Tage später, sagt Google, also Google als YouTube-Mutter, Schreiben erhalten. 28.01. bis 14.02. passiert gar nichts. Die machen nichts. Dann schreibt die Anwaltskanzlei ein zweites Mal, sagt, hallo, wie schaut's aus? Dann dauert's wieder 3 Tage, dann sagen die, ja, wir haben ihr Schreiben erhalten, aber Sie können ja, also Sie als Anwalt, Sie können ja einfach so tun, Sie können ja für jeden sich melden. Wer ist denn das überhaupt? Wir hätten gern eine Kopie von dem Pass von der Person. Und so, dann haben wir unseren Ausweis gescannt und hingeschickt. Das war dann am 17.02. Und 3 Tage später schreibt Google, haben wir erhalten, schauen wir uns an. Nochmal 6 Tage später sagen die, wir hätten gern einen Ausweis. Dann schreibt die Kanzlei wieder
so,
hin.
So Salami-Inhalte-Taktik schon fast, so nach dem Motto.
Kostet ja jeden Tag Geld, genau.
Bis so du irgendwann mal keinen Bock mehr hast.
Ja. Am 27.02. hat die Kanzlei geschrieben, habt ihr schon. Dann vom 27.02. bis 17.03. passierte gar nichts.
Nix.
Dann hat die Kanzlei wieder hingeschrieben, hat gesagt, pass auf Leute, wir stellen euch das in Rechnung. Wir wissen, dass ihr juristisch einfach rechtlich nicht im Vorteil seid. Und hier ist schon mal unsere Rechnung. Und dann haben sie es auch noch per Einschreiben geschickt. Und tatsächlich, 9 Tage später, am 26.03. antwortet Google und sagt, haben wir gekriegt, vielen Dank. Wir hätten gerne euer Anliegen auf Englisch, weil wir es sonst nicht bearbeiten können.
Boah.
Dann hat die Kanzlei das übersetzen lassen, hat es hingeschickt und hat am 26.03. am selben Tag oder am 27. einen Tag später das Ganze auf Englisch hingeschickt und sage und schreibe 4 Tage später, am 30.03., ein Vierteljahr später, war das Video aus dem Netz. Ein Vierteljahr später. Mit Anwalt.
Überleg mal. Das ist ja ein ganz normaler Fall, der wahrscheinlich tausende Male jeden Tag passiert bei YouTube, dass Leute in einem Video sich selbst wiederfinden und sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ich will da nicht drauf sein.
Ja? So ist es.
Also ganz normal und es sollte auch einfach sein, das zu unterbinden. Jetzt hast du schon den Weg über einen Anwalt genommen und trotzdem dauert das ein Vierteljahr und ich Also, wie viele Leute hautst du aus der Kurve, die dann einfach nach der fünften oder sechsten Mail sagen, ey, komm, ich habe keinen Bock mehr.
Lass genau so sein. Ist es.
Und das ist die Taktik.
Das hat mir auch noch 150 Euro Selbstbeteiligung gekostet, muss man ja, auch klar. dazu sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass das ganz umsonst war. Und Rechtsschutz kostet ja auch jeden Monat. Und die andere Sache ist, der Typ, also dieser Fuzzi, der das da gemacht hat, jedes zweite Video hat irgendjemand, den er auf der Straße trifft, den er geschnitten hat oder sonst irgendwas und den er heimlich gefilmt hat und die da alle drin sind. Also der baut sein Imperium, sage ich jetzt mal, der Film, um den es bei uns ging, der hatte 130.000 Views. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Kraut- und Wiesen-Account gewesen, aber der basiert nur darauf, fremde Leute bloßzustellen oder blöd darzustellen.
Ich kenne mich so wenig aus mit YouTube-Monetarisierung, aber der wird damit bei 300.000 Followern und so weiter, wird der schon Geld damit verdienen. Also der wird
ein paar Euro kriegen, klar.
Und auch wenn du ihn jetzt, er hätte jetzt auch keinerlei Schmerzensgeld zahlen müssen oder sonst was, er muss ein Video runternehmen. Klar. Ja.
So ist es.
Genau. So what, egal. So ist es. Macht er das nächste mit der nächsten Dame, was weiß ich.
Ja.
Also normalerweise müsste es ja noch weitergehen, sagen, hey, ich verklage den jetzt auf Schadensersatz, weil mein Rufschädigung oder sonst was ist natürlich alles Quatsch, weil das dauert ewig und
ja, muss man sagen, hat uns die Kanzlei auch angeboten. Also die hat schon gesagt, das können wir machen und wir hätten auch gute Chancen, aber da kommt ein niedriger dreistelliger Betrag raus. Also lass es 300
Euro. Du hast zwei Euro Jahre Stress damit. Also das ist wahrscheinlich auch noch.
Das auch noch. Und ganz ehrlich, also wie gesagt, wir wollten, dass das Video raus ist, weil sie hat überhaupt keinen Bock drauf, da drin zu sein und fertig. Aber 3 Monate mit Anwalt und du hast echt nur Stress. Hm. Wirklich
Stress. Ja, ja gut, nein. Sind wir froh, das Video ist raus. Ihr habt euer Recht bekommen, auch nach einer gewissen Zeit. Zeigt aber wieder, dass so Digitalunternehmen wie YouTube oder jetzt in dem Fall Google oder Alphabet, wie du auch immer sagen willst, die zögern das raus und ich würde auch da durchaus eine bewusste Taktik unterstellen. Das ist einfach
sehr komm. Bin ich auch felsenfest überzeugt, ja.
Ja, jetzt versuchen wir natürlich in Deutschland diese ganzen Digitalthemen auch ein bisschen besser anzupacken in Zukunft. Wir haben ja gewisse geopolitische Herausforderungen, um es jetzt mal ganz lapidar zu formulieren, und haben eine neue Regierung und haben auch gerade einen neuen Koalitionsvertrag präsentiert bekommen, in dem ein paar Sachen drinstehen zum Digitalen, sage ich mal. Ich bin jetzt nicht so ganz begeistert davon, den Sachen, die drinstehen, größtenteils. Das Erste ist, ich würde deine Meinung gerne hören, es wird jetzt ein dediziertes Digitalministerium geben, das sich um Themen wie Verwaltungsdigitalisierung kümmert, dass sie auch KI, Datenpolitik und diese ganzen Sachen quasi aus einer zentralen Perspektive beobachten. Hast du eine Meinung?
Ja, also erstmal ein Digitalministerium, glaube ich, finde ich richtig und gut. Also der entscheidende Punkt ist ja, wir brauchen gebündelte Kräfte, auch die auch anderen Ministerien auf die Finger klopfen und sagen, so geht's nicht oder das kann müsste weglassen oder sonst irgendwas. Die entscheidende Frage ist natürlich, wer leitet dieses Ministerium? Da brauchst du natürlich eine Person, die Ahnung hat, weil das ist ja eigentlich immer das größte Problem. Und gerade im Digitalministerium ist es ja noch viel wichtiger als im Verkehrsministerium. Da ist ja wurscht, wer es ist.
Offensichtlich ist das wurscht,
fahren kann fast jeder.
Also du meinst einen, für den das Internet nicht Neuland ist quasi. Ja.
Genau, also natürlich.
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, das Thema Digitalisierung oder diese ganzen Digitalthemen, die sind so wichtig, dass sie in jedem Ministerium einen Platz haben müssen. Bei jedem Ministerium, bei jeder Entscheidung, bei jeder Implementierung muss einer am Tisch sitzen, der sagt, ey, wie machen wir es quasi fürs Jahr 2025.
Ja, und ich glaube, musst auch im Innenministerium sagen, so geht's nicht, weil du
möchtest Sicherheit funktioniert. Glaubst du, das funktioniert? Weil wenn jetzt da, also ich denke da ganz, ganz, ganz einfach, das sind ja auch Menschen, ja, das heißt das Innenministerium und die machen ihr Ding und dann kommt einer von einem anderen Ministerium und sagt, aber hier, das müsst ihr machen. Weißt du, was die dann sagen? Ja, okay. Also du bist ja nicht Teil des Innenministeriums. Ich glaube, das ist als externes Ministerium wirklich schwierig, da bei vielen Sachen am Tisch zu sitzen. Das ist meine Befürchtung.
Ja, aber es kommt darauf an, welche Berechtigung du hast oder welche Macht du bekommst in diesem Digitalministerium. Also geht es nur darum, dass du Infrastruktur, also buddeln darfst und sagst, jetzt machen wir mal die Straße auf oder wir machen mehr Straßen auf als vorher, damit wir schneller sind. Oder hast du tatsächlich auch ein Mitspracherecht bei Ende-zu-Ende-Überwachungsaushebelung, Staatstrojaner oder sonst irgendwas. Also ist das BSI in groß, sage ich jetzt mal.
Ja, und ich meine, wir haben ja das BSI. Also es ist ein bisschen auch, also ein paar Redundanzen gibt es ja schon zwischen BSI und Digitalministerium, ja. Also ich.
Aber ein Ministerium hat schon auch eine ganz andere Stellung, als wenn das irgendwie so ein Ausschuss ist, findest du nicht? Ich meine, das BSI in allen Ehren, ich finde das toll und da kenne ich auch ein paar, die sich mit Herz und Verstand und Wissen da wirklich gut schlagen in einer wirklich schwierigen Umgebung, muss ich sagen. Ne, auch finanziell, da, also die sind ja jetzt nicht gerade üppig übergossen worden mit hier kauft euch, was ihr wollt und was ihr braucht, sondern die kämpfen ja mit dem Amtsschimmel, sage ich jetzt mal. Aber wenn ein Ministerium ist schon was anderes.
Als wenn ja, total. Nur denke ich mir, also man sagt ja zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas designst, dann machst du Security by Design. Du fängst also quasi schon mit der Maßgabe an, ich möchte das sicher bauen. Und das Gleiche gilt für Digitalisierung natürlich auch. Wenn du was, irgendetwas planst, dann willst du sagen, okay, die Digitalisierung sitzt quasi von Anfang an mit am Tisch und wird mitbedacht. Mhm. Da habe ich eben einen Zweifel, wenn es ein extra Ministerium gibt, ob das dann bei allen Projekten auch quasi dazu gerufen wird und nicht quasi intrinsisch bei den anderen Ministerien schon mitgedacht wird. Das ist meine einzige Befürchtung, ja. Wie es einspielt, muss man schauen, ja. Ich bin ja Berufsskeptiker, sage ich mal. Ja.
Okay, aber dann lassen wir uns doch mal überraschen, was da jetzt tatsächlich rauskommt. Ich habe diesen Koalitionsvertrag oder den Entwurf oder was es auch immer ist, nicht wirklich im Detail gelesen, sondern nur das, was in den Nachrichten und so kam. Ich habe verstanden, auf, keine Ahnung, 146 Seiten steht 57 mal digital. Also ist schon immerhin, dabei. Ja, immerhin, genau. aber das heißt, die Frage ist jetzt auch, was heißt das? Also holen wir auf und man lacht nicht mehr in Albanien über uns, was unsere Netzabdeckung betrifft. Oder was bedeutet das? Weil machen wir uns nichts vor. Wir haben ja auch noch andere Sachen gelesen, dass gerade aus Sicherheitsaspekten so Dinge wie, ich nenne es jetzt mal Überwachung, wieder auf der Tagesordnung stehen.
Ja, in ganz vielen Punkten. Also das erste wäre die sogenannte Chat-Kontrolle. Ja, wir hatten darüber gesprochen, dass man sozusagen auf dem Gerät selbst schon sozusagen Chats entschlüsseln können soll oder mitlesen kann. Und dann wird dann immer, werden verschiedene Themen wie Terrorismus oder Kinderpornografie rangezogen. Und wurde eher abgelehnt. Also es kam ja nicht durch in der Europäischen Union. Jetzt könnte es sein, dass Deutschland da wackelt.
Aber nicht, weil man es nicht will, sondern weil man sagt, so will man es nicht.
Genau.
Also natürlich will man Kinderpornografie und alles weghaben und so weiter. Aber man sagt, das ist das falsche Mittel.
Das ist das falsche Mittel, weil du im Prinzip auch alles von Leuten, die damit gar nichts zu tun haben, auch mit überwachst und die quasi unter einen Generalverdacht stellst und einen, gegebenenfalls auch einen Überwachungsstaat bauen könntest mit sowas. Ja. Und dann stehen da so Sachen drin. Also das klingt beim ersten Mal lesen klingt es ganz okay. Wenn du es genau überlegst, ist es eine Katastrophe. Weil es steht drin, die Formulierung ist, grundsätzlich sichern wir die Vertraulichkeit privater Kommunikation und Anonymität im Netz. Also grundsätzlich schon, aber nicht in Fall A, B, C, D, E, F.
Steht das dann auch da drin?
Nee, da steht da nicht drin, aber das ist quasi das, was ich da zwischen den Zeilen lese. Also grundsätzlich sind wir da schon für, aber... Das ist das, was ich daraus lese. Also,
wir haben ja noch ein Verfassungsgericht. Und das hat ja bisher auch schon in einigen Fällen denen dann immer wieder auf die Finger geklopft und gesagt, so geht's nicht. Deswegen haben wir ja auch sowas wie Vorratsdatenspeicherung nicht mehr, die jetzt 2017, glaube ich, war es, ja mal angefangen hatte und dann eben wieder zurückgenommen werden musste, weil man, und das sieht man ja auch, das BSI, da Carsten Maywirth schreibt ja auch auf diversen Social-Media-Plattformen, immer wenn es ihnen gelingt, dem BKA oder wem auch immer, irgendeine Darknet-Plattform wieder vom Netz zu nehmen, mit großem Applaus und Hellau. Also da muss man auch sagen, es klappt doch. Also auch mit den Informationen und Möglichkeiten, die ihr jetzt habt, klappt es in vielen Fällen. Aber, Rüdiger, und ich weiß, da könnten wir vielleicht streiten, es gibt einen Punkt, da bin ich seit Jahrzehnten anderer Meinung als viele meiner Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich so spreche. Das ist die Dauer der Aufbewahrung. Also die Vorratsdatenspeicherung. Ich bin jetzt kein Freund von Vorratsdatenspeicherung, weil es hieß dann immer so 3 Jahre. Aber was wir jetzt haben, halte ich für schwierig. Weil heute ist es so, es wird quasi alles nach wenigen Tagen, sagen wir mal eine Woche oder ich glaube 2 Wochen, 14 Tage oder so, ist alles weg. was die jetzt nicht irgendwie für eine Verrechnung auf der Rechnung brauchen, ist alles nicht mehr da. Aber in der Zeit ist es ja völlig unmöglich. Du musst ja erstmal, wenn du merkst, ich bin überhaupt Opfer geworden, dann gehst du zur Polizei. Aber du bist ja nicht nach einer Stunde bei der Polizei, sondern du sprichst das mit deiner Familie, mit Freunden, dann gehst du am nächsten Tag hin. Dann schreibt es irgendeiner auf, der steckt es dann in der Akte, schickt es irgendwo ans LKA oder an irgendeine zuständige Stelle. Dann muss die unter Umständen erstmal bei YouTube nachfragen, welche IP-Adresse denn der Stalker hatte oder sonst irgendwas, der die Person da beleidigt hat. Und wir haben dir ja gerade erzählt, selbst mit Anwalt, nach 3 Monaten. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn die überhaupt eine Antwort kriegen, ist alles weg. Mhm. So, deswegen halte ich eine Speicherung der Daten für einen etwas, ich sag bewusst etwas längeren Zeitraum. Und mir schweben da so Sachen wie 2, vielleicht sogar 3 Monate vor, für durchaus in Ordnung. Nicht 5 Jahre und auch nicht, dass die abgreifbar sind, aber dass die erstmal vorgehalten werden. Und oder, da gab es ja auch mal so einen Ping von so Einfrieren, dass man, also wenn ich heute eine Anzeige aufgebe, dass die Polizei, ohne dass die wissen, ob da ermittelt wird oder nicht, diese Datensätze bei der Telekom, O2 oder sowas erstmal blockieren kann. Das ist halt technisch sehr aufwendig.
Ja, genau. Ja, ich kann auch die Gedanken nachvollziehen. Ich denke mir immer nur, okay, du bist im Prinzip in einer Situation, wo du alle Menschen, die online gehen in Deutschland, überwachst, um diesen einen Stalker zu finden. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt, ja. Und ist die Frage, wie verhältnismäßig ist das? Klar, du wirst bei X oder bei Blue Sky oder sowas, beleidigt dich einer, dem kannst du nachgehen und dann kann man vielleicht die IP-Adresse rausfinden, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ist das verhältnismäßig? Das ist die Frage für solche Dinge. Und ich bin auch der Meinung, dass das jetzt momentan, das ist ganz klar, eine Ermittlungsbehörde kann innerhalb der kurzen Zeit, die kriegen nichts raus, weil bis das alles in den Weg geleitet ist. Ja. Aber ist nicht das was, wo man anpacken muss? Also sind wir nicht auch zu langsam sozusagen in der Ermittlung, was das betrifft? Weil eigentlich könnte man ja sagen, pass auf, wir verlangen hier bessere Schnittstellen, schnellere Schnittstellen, dass wir schneller an die Informationen rankommen. Damit man eben nicht hat, dass da ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr oder 3 Monate die Daten gespeichert werden müssen, weil der Rest der Deutschen ja doch durchaus anonym im Internet unterwegs sein darf. Ja.
Ich bin völlig bei dir. Es heißt ja auch nicht aus meiner Sicht, dass die Daten ausgewertet werden müssen. Die Frage ist nur, dürfen sie da noch rumliegen? Und darf dann die Telekom auch nach 8 Wochen noch in der Lage sein, aus dem großen Pool aller die 3 rauszunehmen, von denen ein Richter gesagt hat, die brauche ich für eine Ermittlung oder ein Staatsanwalt mit richterlicher Anordnung. Die brauche ich. Und nicht wie jetzt, dass man sagt, ist alles weg. So, ich bin völlig bei dir, aber ich glaube, dass da ein gewisser Sprung in die Richtung gar nicht so verkehrt ist und vielen Menschen, die gestalkt werden, die beleidigt werden, die bedroht werden, geholfen ist, weil die Polizei es einfach einfacher hat. Und das heißt nicht, dass die Telekom oder Vodafone oder 1&1 erstmal den kompletten Schwung an Daten immer mal an den Staat rüberschickt, sondern einfach nur einen Tacken länger vorhält. Und ein Tacken länger ist genau das, worüber man, ich sage jetzt mal, mit Expertinnen und Experten einfach mal zusammensitzen muss, nämlich einerseits Leute von der Strafverfolgung, die sagen, wir brauchen so lang. Und dann können andere sagen, ihr braucht es ein bisschen zu lang, könnt ihr das nicht optimieren? Das wäre vielleicht auch tatsächlich ein guter Punkt. Und dann im Endeffekt auch mit Datenschützerinnen zusammen sagen, okay, auf das können wir uns einlassen, das funktioniert noch, ohne dass wir da das Gefühl haben. Es geht ja auch um das Gefühl als Bürger, wirst du überwacht oder nicht, gar nicht, ob es wirklich passiert, aber ach, alleine dieses Gefühl, dass du weißt, oh, die speichern alles, macht natürlich auch was aus. Da bin ich völlig bei dir.
Und du weißt ja auch, wenn du mit den Ermittlern sprichst, ja, wir haben ja Kontakte auch zu Ermittlern, die hätten eigentlich ganz gern erstmal alles Mögliche an Dateninformationen, was ja verständlich ist aus ihrer Perspektive. Logisch. Total klar. Aber irgendwo muss man mal sagen,
wäre das genauso. Würde ich mir auch alles wünschen. Da würde ich mir sogar einen Staatstrojaner wünschen, der alles knackt. Natürlich, weil meine Aufgabe wäre dann, nur für Sicherheit zu sorgen und mich um Datenschutz halt nicht zu kümmern. Aber deswegen ist es ja schön, wenn wir verschiedene Ämter, verschiedene Behörden, verschiedene Ministerien haben, die alle sagen, Moment, das ist mein Claim, da machst du es erstmal Stopp.
Und ich bin auch mit diesem richterlichen Beschluss als Argument, gehe ich nicht so ganz d'accord, weil aus der Realität wissen wir, das ist eine, keine Ahnung, eine virtuelle Hürde. Ja, wenn ein Ermittler kommt und sagt, ich brauche jetzt hier einen Beschluss, weil, also machen wir uns nichts vor, nicht jeder Richter hat unbedingt den Background, um zu verstehen, was er da gerade unterschreibt, was er dazu gibt. Also ich habe da selbst, das ist auch nochmal eine Folge, die wir machen können mit meinem Prozess gegen Meta. Da waren Aussagen von einem Richter, wo ich mir denke, okay, der hat, ich weiß nicht, ob er schon mal einen Computer bedient hat, vermutlich aber nicht. Und weißt du, was soll der denn da machen? Also diese Fälle gibt es, ja. Also das ist einfach so, ja gut, komm, dann mach.
Aber dann komme ich genau mit derselben Antwort jetzt um die Ecke wie du. Müssen wir dann nicht unsere Richter auf einen Stand bringen, dass die das können?
Absolut.
Oder zumindest einen Schwungrichter haben, wo du sagst, die sind spezialisiert, die können solche Fragen beantworten. Das ist genau dasselbe Argument, was du jetzt mir gebracht hast, ob die nicht einfach schneller ermitteln müssen, ob wir da nicht ansetzen müssen.
Ja, also absolut. Ehrlich, Awareness für Richter. Das
zählt nicht.
Ja. Könnten wir einen Podcast machen für Richter zum Beispiel. Ja. Aber was natürlich auch jetzt wieder aufkommt, ist der Bundestrojaner. Ja, auch der wird jetzt letzten Endes wieder salonreif gemacht, ja. Etwas in einer anderen Form, weil das Problem mit dem Bundestrojaner ist natürlich vielfältig. Das heißt, die Ermittlungsbehörden installieren eine Überwachungssoftware auf dem Computer des Verdächtigen.
Oder Handy.
Oder Handy, ja. Entweder machen sie es in einer Nacht- und Nebelaktion, dass es wirklich physikalisch auf die Maschine zugreifen oder schicken ihm was oder sowas. Und dann wird der überwacht. Und wenn wir wissen, das heißt Quellen, Telekommunikationsüberwachung, also an der Quelle, da bringt ja auch keine Verschlüsselung was, weil du musst es ja entschlüsselt auf dem Bildschirm sehen und der Trojaner sieht alles, was du siehst, kann deine Tastatur mitlesen. Du hast also keine Chance mehr, irgendwas zu verstecken. Jetzt war es in der Vergangenheit so, dass natürlich dann in dem Moment, wo dieser Trojaner auf der Maschine ist, ermittelt man dann und durchsucht diesen Computer. Durchsucht die E-Mails, die Dokumente, die Fotos. Und jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass man es gegebenenfalls ein bisschen entschärft und sagt, pass auf, wir überwachen jetzt nur noch das, was ab dem Zeitpunkt der Installation des Trojaners passiert.
Wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht.
Genauso habe ich auch reagiert. Wie soll das gehen? Und du kannst mir nicht erzählen, wenn du jetzt du hast ein Word-Dokument auf der Maschine liegen, wo drin steht hier, keine Ahnung, Banküberfall, Pläne 2025, die wurde aber einen Tag vorher angelegt, dass das keiner runterlädt und anschaut. Das
glaubst du. Es könnte ja noch besser sein. Ich könnte ja in diesem Dokument erst ab Kapitel 3 über meinen Banküberfall reden, und bin aber heute schon bei Kapitel 5. So, dann bin ich im selben Dokument, das ist von heute. Und die Frage ist, darfst du den Absatz von gestern lesen, wo du gar nicht weißt, wann ich Absatz 3 geschrieben habe?
Das ist totaler Quatsch. Es ist totaler Quatsch. Deswegen, das ist nicht in der Praxis nicht umsetzbar. Also ist das auch ein Placebo-Argument, sage ich mal. Ja, also ich bin komplett gegen jegliche Art von Überwachungstrojanern, weil das ist für mich eine Grenze, die überschritten wird, weil das greift mir viel zu sehr in die Privatsphäre ein und ist einfach too much an der Stelle.
Also auch bei Terroristen und Kinderschändern?
Ja, das ist immer das typische Argument, ja. Natürlich immer die Terroristen und Kinderschänder, ja.
Ja, klar.
Aber die findet man ja auch anders. Die findet man ja auch so, dass es nicht mit so einer Überwachung passiert. Weil wir hatten in der Vergangenheit.
Wenn ich sie habe und ich weiß, es ist einer, aber er ist nicht alleine. Kann mir das nicht helfen, herauszufinden, wer die Hintermänner sind oder Hinterfrauen?
Natürlich kann das helfen, klar. Also natürlich, wenn du alle Informationen hast, die er sieht und alle seine E-Mails, natürlich hilft dir das bei der Ermittlung. Das ist ganz klar.
Erst ab heute, nicht die von gestern.
Erst ab heute. Und diese technische Möglichkeit, die so ein Trojaner liefert, ja, die sind natürlich auch sehr, sehr extrem. Weil ein Grund, warum der Bundestrojaner mal sozusagen in der Kritik war, ist unter anderem die Tatsache, dass man nicht nur Informationen von dem überwachten Rechner herunterladen konnte, sondern auch hochladen konnte. Ja, also technisch gab es die Möglichkeit, dort Dateien hochzuladen. So, also
du meinst dem quasi ein Beweisstück unterzuschieben. Das kannst du ja bei einer Festnahme auch machen. Genau. Du schiebst einem Tütchen Koks in die Hosentasche. Genau. Was haben wir denn da? Ja, okay.
Und also ich will nicht sagen, dass das gemacht wird, dass die Polizei darauf aus ist, überhaupt nicht. Aber dadurch, dass die technische Möglichkeit besteht, ist natürlich jede Beweisführung am Ende dann nachher schwieriger. Weil wenn er sagt, hey, die Datei habe ich nie angelegt, kann er das beweisen, kann man das nicht beweisen? Also dieser Trojaner muss auch in einer gewissen Schablone funktionieren, was er machen kann und was er nicht machen kann.
Ja, und vor allem muss er mitloggen, was er macht. Also da könntest du ja das durchaus, sage ich mal, auch beweisen. Das wäre doch mal genau die richtige Anwendungsfall für eine Blockchain.
Wir haben endlich ein Problem für die Blockchain gefunden, das sie lösen
kann. Der Bundestrojaner schreibt fälschungssicher in die Blockchain, was er gemacht hat und was nicht. Und dann kann die Polizei nachweisen, guck mal, wir haben dem nichts untergeschoben. Grandios. Wir haben es, neue Geschäftsidee.
Das ist
Blockchain für einen Bundestrojaner.
Das ist eine super Idee. Das ist eine super Idee. Ja, ja, und das letzte Thema ist natürlich auch wieder hier, was auch im Koalitionsvertrag steht, ist die aktive Cyberabwehr. Also der quasi Bundeswehr oder Militär aktive Cyber, da geht es um Hackback und Angriff von Zielen im Internet. Ja. Davon halte ich relativ wenig, weil das heißt im Endeffekt ja nur, dass du Schwachstellen kennst deiner Gegner und gegebenenfalls Schwachstellen, die du kennst, nicht veröffentlichst, weil du sagst, vielleicht wollen wir dieses Windows-Update irgendwann mal ausnutzen oder dieses Windows-Lücke mal ausnutzen und machst damit alle letztendlich verwundbarer. Ja, halte ich also auch relativ wenig von.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann mich erinnern an den Beitrag, wo hattest jemand aus der Ukraine auf der, Münchner Sicherheitskonferenz war das. Wie haben die das genannt? Weißt du es noch?
Die haben gesagt, Active Countermeasures. Die haben es im Prinzip genauso formuliert letzten Endes. Ja, also klar, es geht um Angriffe.
Genau, und da wehrst du dich wahrscheinlich auch mit allen Mitteln. Und deswegen ist es da vielleicht auch durchaus sinnvoll und wichtig, das eine oder andere.
Das müssen wir beobachten, weil diese Angriffe von, keine Ahnung, wie gerade einem Militär, Geheimdienst, Bundeswehr, das wird auf jeden Fall noch spannend die nächsten Jahre. Und ja, als ich das gelesen habe, ist mir was eingefallen. Habe ich dir mal erzählt, dass ich mal einen kleinen Shitstorm ausgelöst habe bei der Bundeswehr?
Ein Shitstorm bei der Bundeswehr? Mhm. Du hast nicht Twitter für die Bundeswehr bedient, oder?
Nee, schlimmer. Ich habe die Website gemacht.
Nochmal, was hast du?
Ich habe die Webseite gemacht. Bundeswehr.de.
Also, nee, ernsthaft?
Also pass auf, ich hole ein bisschen auf. Der Podcast ist schon so lang, ich muss das kurz, also ich muss kurz ausholen.
Ich gebe dir noch 5 Minuten.
1999 Grundwehrdienst bei der Bundeswehr. Also 10 Monate Grundwehrdienst. Ich bin da hingegangen, um ehrlich zu sein. Ich hatte da keinen Bock drauf, aber es war kürzer als der Zivildienst. Ich hatte schon eine Ausbildungsstelle und ich konnte da früher anfangen. Ich dachte, mach 10 Monate statt 12 Monate. Klar.
Ich habe Zivildienst gemacht, 1,5 Jahre noch übrigens. Im Krankenhaus,
rechtzeitig. Ist ja deutlich älter als ich. Und ich bin dahin so ein bisschen unbedarft und mein bester Freund damals der war schon ein bisschen früher da, der war irgendwie 2 Monate früher, hat gemeint, hier pass auf, wenn du da hingehst, halt einfach dein Maul. Also einfach nicken, winken, machen, was die sagen, halt einfach dein Maul, keine Widerrede, dann hast du eine gute Zeit. Kannst entspannt das durchmachen. Daran habe ich mich gehalten. Für die ersten 10 Minuten. Und dann kam dann der Kompaniechef am Anfang, hat sich vorgestellt, hat gemeint, ja, ich finde das ja super, dass sie alle freiwillig hier sind. Da habe ich mich gemeldet, gemeint, naja, also das heißt ja Wehrpflicht. Und ich müsste ja auch, um nicht zu kommen, müsste ja verweigern. Also freiwillig bin ich nicht hier. War schon eine Pflicht. Dann sagt er, wie heißen Sie? Ja, Trost. Stehen Sie mal auf. Bin ich aufgestanden, stand dann so in diesem Schulungsraum. Und dann hat er einfach weitergemacht, hat weitergeredet. Habe ich mich wieder hingesetzt, sagte, nee, Trost. Sie bleiben stehen. Habe ich ja 2 Stunden gestanden. Und dann ging's los. Und da hat er mich, die ganze Grundausbildung hat er mich auf den Kicker gehabt. Also alle freiwilligen Dienste. Rate mal, wer die gemacht hat.
Aber ja, der Rüdiger, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also, so wie du das erzählst, bist du schon selber schuld auch. Ja, ganz ehrlich.
Aber ich war auch angepisst, weil ich habe bei der Musterung, habe ich gesagt, da musst du ausfüllen, was können Sie, was machen Sie. Hab ich gesagt, ich bin gut mit Computern. Ich mache seitdem ich 10 bin, sitze ich jeden Tag am Computer. Ich fliegt mir alles zu, ich kann das alles, will ich machen. Und habe gesagt, ich habe keine Ahnung von Autos, Motoren, kenne ich nicht. Da haben sie mich in die Instandsetzung gesteckt. Das heißt, da reparierst du im Prinzip Autos und Panzer und sonstige Geschichten.
Ja, die wollten, dass du das auch lernst. Die wollten dir eine breite Ausbildung geben.
Habe ich keinen Plan von, habe ich auch gar keinen Bock drauf gehabt. Und dann, und das war aber mein Glück, weil ich bin dann abends total gefrustet nach Hause gekommen, bin online gegangen, bundeswehr.de, hab gesagt, die Seite, Stellenbeschreibung oder Stellenausschreibung. Dann stand drin, wir suchen 2 grundverdienstleistende Webdesigner im Bundesministerium der Verteidigung in Bonn. Dann dachte ich, okay, Webdesigner, ich habe Webseiten schon gemacht, kenne ich mich ein bisschen aus. E-Mail hingeschickt, dachte, okay, da hörst du dich nie wieder was. Am nächsten Tag werde ich zum Kompaniechef gerufen. Er sagt, Trost, haben Sie Verwandte in Bonn? Ich so, nee. Kennen Sie jemanden im Verteidigungsministerium? Ich so, nee. Die haben Sie angefordert. Was ist da los? Was ist da los? Sie, warum ausgerechnet Sie? Ich so, keine Ahnung. Also ich
kann gut stehen, 2 Stunden.
Ich kann dazu nichts sagen. Also, naja, auf jeden Fall bin ich dann nach Bonn gewechselt als Webdesigner. Was wirklich geil war. Weil du bist, also in dem Moment wurde das geil, weil ich durfte am Computer arbeiten und du bist in einem Büro. Und der Webmaster, das war der Herr Hauptmann Friese, ein super Typ, wirklich, also total sympathischer Mensch, der hat uns erstmal in Empfang genommen, hat gemeint, hier, jetzt vergesst ihr erstmal alles, was ihr da gelernt habt, weil hier wird nicht gegrüßt, hier, da wird kein Gruß gemacht, ihr kommt einfach rein, macht euer Ding und lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten hier was erzählen, weil wenn ihr hier in dem Raum seid, ihr seid hier die Experten und egal, wer hier reinkommt, ihr habt das Sagen, ihr gebt hier den Ton an, weil wenn die was von euch wollen, was die Webseite betrifft, seid ihr verantwortlich, nicht die. Also quasi kommt ein General rein, aber der kann dir nicht erzählen, was du machen sollst. Also in diesem Kontext. Ja. Da dachte ich, okay, cool. Und der Witz war, in diesem Büro, da war ein Computer und wir konnten dann die Webseite machen, alles cool, gab es einen Schrank mit Hardware und Software. Hat er gesagt, hier, wenn ihr was ausprobieren wollt, bedient euch. Also da war ein Laptop drin, da war 3D-Software, also 3D-Design-Software drin, da war eine Kamera, eine digitale Kamera, Videokamera. Also
1099.
Ja, wow. Super geile Sachen. Da habe ich gedacht, ja, kann ich das mal ausleihen am Abend oder so? Ich sagte, ja, nimm's doch am Wochenende mit, kein Problem, probier's aus. Und mir ist fast der Kopf explodiert, Tobi. Also wirklich, ein Traum. Habe ich das Laptop genommen am Abend, habe mir StarCraft drauf installiert und habe dann online da gespielt, habe mir irgendwie eine gecrackte Version runtergeladen. Ja, ich habe das auch gekauft, habe die CD nicht dabei gehabt, habe es auch gekauft, natürlich. Also überleg mal, auf dem Bundeswehrrechner irgendwelche Software aus dem Internet geladen, um dann online zu spielen.
Ja, aber heute, okay. Damals ging's, ja.
Es war noch nicht der Shitstorm, weil diese 3D-Software, die hat's dann nachher ausgemacht, weil ich habe dann eine bisschen rumgespielt und da konntest du so 3D-Animationen, so ein GIF bauen. Mhm. Und hab eine Weltkugel gebaut. Hab quasi einfach eine Welttextur genommen, hab die auf eine Kugel gelegt, hab die dann so animiert, dass die sich schön dreht und so weiter. Mhm. Und hab die dann am nächsten Tag auf die Bundeswehr.de-Seite hochgeladen, auf irgendeine Unterseite halt. Dann hat sie halt die Welt gedreht, weil ich dachte, das schaut cool aus. Und dann kam ein Tag später kam eine Mail von einem Online-Medium. Sie hätten gerne ein Statement hier von der Presseinfo, was das mit dieser Weltkugel zu tun hat, weil die dreht sich falsch rum. Möchte die Bundeswehr die Zeit zurückdrehen? Sehnt sich die Bundeswehr nach der Vergangenheit zurück?
Es ist nicht dein Ernst.
Das ist mein Ernst. Ich habe mir da gar keine Gedanken drum gemacht.
Verdenken sich sowas aus. Ja. Also sowas blöd, dann kommst du doch nicht mehr im Leben drauf.
Nein, und dann saß ich auf einmal da beim hier Chef vom Presseinformationsstab und musste mich da rechtfertigen, wie ich das gemeint habe. Da sag ich, was habe ich gemeint? Ich habe gar nichts. Ich mag einfach 3D-Design-Software. Ich habe nichts gemeint. Ja.
Du meinst meistens nichts. Also ich kenne dich.
Ja, das war dann eine Zeit lang wirklich doof. Die haben dann ein riesen Statement rausgegeben und hier, nee, alles so gemeint, hier Grundwettdienstleistende hat da rumgespielt und so weiter. Ja. Da dachte ich, 1999, da war noch nichts mit Twitter und Facebook und sonstigen Gruppen und so weiter. Wenn du heute an den Falschen kommst mit so einer Glapalie, das kann schon hochkochen, sowas, ja. Aber.
Ja, da hängen sich wirklich welche auf. Aber
verrückt, oder?
Sowas Beklopptes. Ja, also hat einer noch zwei Seiten Platz gehabt in seinem Magazin wahrscheinlich und brauchte irgendeine Geschichte.
So ja, aber ist doch trotzdem, also, naja. Ich suche auf jeden Fall mal die Seite raus, die ich mitdesignt habe. Zeige ich dir mal. Die gibt's im Archive noch.
Wollte ich gerade sagen, Archive, sehr schön. Okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Gucken wir uns an. Vielleicht verlinken wir sie auch in den Shownotes.
Oh ja, ist eine gute Idee.
Ja.
Also so schön ist es nicht. Ich weiß nicht, ob es mir peinlich sein muss heutzutage, aber schauen wir mal.
Macht ja nicht. Naja, 99 kann man ja falsch rumdrehende Weltkugel finde ich sehr spannend. Mal schauen, ob jemand auf dieselbe Idee kommt.
Ich habe auch ein Pixel versteckt auf der Seite, wo ein Foto von mir hinterlegt ist, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich habe irgendwo einen kleinen Pixel, wenn du den angeklickt hast, war eine Seite von mir drauf, aber ich weiß nicht mehr, wo sie ist.
Also auf welcher Unterseite das war, oder was?
Nee, ich habe weder den Link noch den Pixel genau. Ich habe ungefähr eine Idee, wo ich ihn hingebaut habe, aber ich finde es leider
nicht. Aber den müssen wir ja im Quellcode sehen.
Ja, nicht mehr im Archive, weil das ist im Archive ist das alles nicht mehr so, also es ist nicht mehr die Originalseite letzten Endes. Das ist, glaube ich, nur ein Screenshot oder so. Also,
Nee, da würde ich mir nicht so sicher sein. Okay. Nee.
Dann schaue ich.
Ja, würde mich interessieren. Das wäre ja sehr witzig. Du, pass auf, wir sind bei fast 44 Minuten, fast eine Dreiviertelstunde. Darf ich noch ein kurzes Schlussthema? Ich würde gern eine Buchvorstellung machen.
Eine Buchvorstellung? Machst du jetzt Werbung?
Nein, ich mache keine. Ja, vielleicht ist es auch Werbung. Ja,
Tobi, ist unser Podcast. Weder, du kannst Werbung machen für alles. Was trinkst du gerade? Cola, Fanta, Bier? Egal. Nee.
Ich kenne weder die Autorin, im Verlag kennt man natürlich, den kennst du auch, aber das spielt keine Rolle. Ich habe dieses Buch empfohlen bekommen von Dietmar Pokoyski. Dietmar Pokoyski ist ein ganz toller Mensch, den viele auch sicherlich kennen aus der Community, macht sehr viel mit Awareness und vor allem mit Tiefenpsychologie im Bereich der Awareness, hat auch eine super coole Messe, die müsste auch bald wieder stattfinden, wenn ich richtig, ich hoffe, die war nicht gerade, aber bald müsste sie sein. Also Dietmar Pokreuski, einfach mal gucken. Und der hat mir gesagt, Tobi, hier ist ein geiles Buch für dich. Und ich halte es auch mal hoch, weil wir machen ja heute auch mit Video. Das heißt, diesmal vor.
Angriff der Killerunterhosen.
Genau, Angriff der Killerunterhosen. Erschienen im Ravensburger Verlag von Elise Gravel. Und ich muss sagen, das ist eines der lustigsten und besten Bücher zum Thema Fake News für Kinder. Oh. Also ich mache jetzt Nummer eins hier. Ja, guck mal, Eilmeldung. Hier, mhm. Eilmeldung. Und dann steht da in der Überschrift, Frau von eigener Unterhose getötet. Und der Leser sagt, oh Gott, Unterhosen sind gefährlich. Und das ist das Beispiel, wenn du nur Überschriften liest, weil tatsächlich ist da jemand im Bad ausgerutscht auf einer Unterhose, die sie selber hat fallen lassen. Und ne, also so wird's erklärt und so kannst du dann mit Kindern und Jugendlichen tatsächlich über dieses Thema reden. Angriff der Killerunterhosen, superklasse und nicht nur so ein Beispiel, sondern wirklich viele, lohnt sich. Und wenn wir schon dabei sind, dann sage ich, das BSI hat auch Bücher, nämlich Pixi-Bücher. Und die könnt ihr euch kostenlos bestellen. Auf der Seite müsst ihr mal googeln. Das stelle ich nächstes Mal vor, weil die kann man sich kostenlos bestellen. Sind Weltklasse, aber ansonsten tatsächlich auch mal Angriff der Killerunterhosen.
Der Titel ist schon sensationell. Also
ja.
Also wir haben gelernt, der Tobi liest abends Kinderbücher. Okay, gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. und verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Vielen Dank, Tobi.
Danke, Rüdiger.